Es war vor einigen Jahren, da geschah es plötzlich während einer Vorlesung einer Hochschule über Konflikte, Konfliktmanagement, wie man das so sagte, dass ich angekommen war in dem Stoff bei dem Thema, was hilft in einem Konflikt, einen Konflikt zu lösen. Und natürlich kann man Konflikte mit Faust und Schwert und so, aber das ist ja eigentlich nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen ja Konflikte lösen, möglichst gewaltfrei. Und da gibt es nur einen einzigen Weg, nämlich miteinander zu reden. Aber man kann natürlich in verschiedener Weise miteinander reden. Und eines der sogenannten Werkzeuge, obwohl ich glaube, es ist besser, wenn man davon redet, sollte eine persönliche Haltung werden, aber eines dieser Methoden war das sogenannte aktive Zuhören. Und da gibt es eine Regel, nämlich da heißt es, dass man, wenn man mit einem anderen redet, den Augenkontakt sucht. Man braucht Blickkontakt im Gespräch mit dem anderen. Gell? Und das heißt, alles, was stört, sollte nebenbei nicht getan werden. Also keine Fußnägel schneiden, nicht stricken, ja, nicht nebenbei telefonieren und aufwaschen, sondern sich hinsetzen und den anderen anschauen. Am besten ist, das hat man auch herausgefunden, für Männer, wenn man nicht gegenüber sitzt. Das ist für Männer immer ganz schwierig. Also immer über Eck, das ist immer das Beste. Und während ich in dieser Vorlesung eigentlich wirklich in dem Stoff bin, geschieht es, dass von hinten plötzlich bei diesem Stichwort Augenkontakt halten, dem anderen zugewandt sein, kriecht ein Bibelwort. So das Rückgrat hoch bis an den Vorderlappen des Denkens und mit einem Mal stand sozusagen vor Augen. Und ich lese euch jetzt mal dieses Wort, weil es nämlich etwas mit diesem, dem anderen in die Augen gucken, Blickkontakt nehmen zu tun hat. Das Wort steht im 4. Buch Mose, kennt ihr alle. Das ist eigentlich immer da, wo die Männer früher ihr Jackett zugemacht haben. Ja, die Männer wissen jetzt, worum es geht. Kapitel 6, 4. Buch Mose, Kapitel 6, ab Vers 22. Und der Herr redete zu Mose folgendermaßen: Sprich zu Aaron und seinen Söhnen. Aaron und seine Söhne waren die Priester im Volk Israel. Sprich zu Aaron und seinen Söhnen, so sollt ihr die Israeliten segnen, indem ihr zu ihnen sagt, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht auf dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe dein Angesicht, sein Angesicht hin zu dir und schaffe dir Heil. Sie sollen so meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. In der Kommunikationsgeschichte gibt es eine wunderbare Regel, nämlich die heißt, im Anschauen oder andersrum, im Ansehen der Person verleihe ich der Person Ansehen. Also im Anblicken, im Augenkontakt, im Blickkontakt mit der Person verleihe ich meinem Gegenüber, weil ich sie anschaue, Respekt und Ansehen. Im Ansehen der Person gebe ich dem anderen gegenüber, der Person, der ich etwas sagen möchte, sozusagen Wertschätzung. Man hat das untersucht und das mir fiel bei diesem Satz eine kleine Episode ein. In einer Gemeinde, als ich verabschiedet wurde, kam eine Familie mit damals 5 Stöpseln auf mich zu und sagte, hier unser Großer, der ist total begeistert von dir, der will dich von dir noch verabschieden. Und wir kamen dann so ins Gespräch und ich war, wieso ist er so begeistert? Ja, sagte, wir wissen nicht, erst haben wir nicht gewusst, warum, aber da haben wir das mal beobachtet. Immer wenn du mit ihm gesprochen hast, am Sonntag, wenn er dir die Hand gegeben hat, hast du ihn etwas gefragt und sich nach ihm erkundigt. Und uns ist aufgefallen, dass du jedes Mal, wenn du mit ihm geredet hast, in die Hocke gegangen bist, um mit ihm auf Augenhöhe zu sein. Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber für mich war das dann so eine Bestätigung, dass etwas, wenn wir uns die Mühe machen, Menschen anzuschauen, den Blickkontakt zu suchen, dass wir dem anderen sozusagen Wert achten. Unser Text redet davon. Er redet davon, dass Gott uns anschaut. Er redet davon, dass Gott uns ansieht und dabei Gutes im Sinn hat. Und mir ist so aufgefallen, was das bedeutet, dass der große, allmächtige Gott, von dem wir sagen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden. Wie groß ist Gott? Wie rein und heilig ist Gott? Und Gott schaut uns an. Er gibt uns Ansehen, er gibt uns Wertschätzung, indem er sich die Mühe macht, den Augenkontakt mit mir herzustellen. Er schaut mir in die Augen. Die Älteren unter uns, die Jüngeren müssen das googeln, aber die Älteren erinnern sich noch. Humphrey Bogart und Ingrid Bergman. Schau mir in die Augen, Kleines. So ähnlich ist es mit Gott. Gott schaut uns an und sagt, schau mir in die Augen. Weil er uns in die Augen schaut. Der große, allmächtige Gott ist der, der sozusagen sich die Mühe macht, den Blickkontakt mit uns herzustellen. Und das ist etwas Gutes. Segen im Lateinischen heißt benedicere oder benedictus, ist also sozusagen der Segen bedeutet etwas Gutes sagen. Und also wenn Gott uns segnet, dann sagt er uns Gutes. Und umgekehrt lässt sich das gleiche Wort gebrauchen von uns zu Gott. Und dann gewinnt dieses Wort nicht nur Gutes sagen, sondern hat die Bedeutung von loben, preisen, ehren, ihm zujubeln. Wir können also auch Gott, wenn wir so wollen, wir können auch Gott segnen. Im Englischen heißt es so, blessed be thy name. Wenn wir es übersetzen würden, hätten wir dann gesagt, gesegnet sei dein Name. Dann merken wir, Moment mal, also eigentlich segnet doch Gott uns. Ja, richtig. Wenn wir das Wort gebrauchen zu Gott hin, dann heißt es, gewinnt es die Bedeutung, gepriesen sei dein Name. Wir geben dir Lob. So ist das mit manchen Vokabeln, je nachdem, in welche Richtung man sie sozusagen gebraucht. Ja. Wir loben also Gott und Gott lobt uns, beziehungsweise Gott segnet uns und er tut uns Gutes. Im Ansehen der Person gebe ich der Person Ansehen. Gott schaut uns in die Augen und er schaut uns in die Augen, als der große Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. So sollt ihr die Israeliten segnen. So sollt ihr ihnen Gutes sagen, so sollt ihr ihnen Gutes tun. Das ist der Auftrag, den Gott seinen Priestern in seinem Volk gibt. Gott will seinem Volk Gutes tun. Als der große, mächtige Gott. Er will sozusagen dich und mich ans Kinn fassen und sagen, schau mir in die Augen. Hey, schau mir in die Augen. Und wer Kinder hat, weiß, dass das genau dann nicht funktioniert, nämlich wann? Wenn man was ausgefressen hat. Man vermeidet den Blickkontakt. Sogar bei Hunden so. Wenn man Hunde hat, ne, und der hat das Würstchen gefressen, was er nicht sollte, ne, holt man ihn her und dann merkt man, der, ne, sonst guckt er immer ganz treu, aber in dem Moment guckt er nicht treu. Da vermeidet er das. Er weiß genau, er hat was gemacht, was nicht geht. Gott schaut uns an. Und er sagt, er will uns Gutes tun und Gutes sagen. Und er beginnt, der Herr segne dich. Der Herr sage dir Gutes und tue dir Gutes und behüte dich. Der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr, von dem es heißt im Psalm 121, er schläft und schlummert nicht. Der Herr, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, so bekennen wir es. So lesen wir es am Matthäus am Ende des Kapitels. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, sagt Jesus. Dieser Herr segnet. Dieser Herr will uns Gutes tun. Dieser Herr schaut uns an mit Augen der Liebe. Und dieser Herr hat Kraft, hat Macht, uns zu behüten und uns zu bewahren. Der Herr segne dich und behüte dich. Ein zweites. Der Herr, so lesen wir dann, dein Herr lasse leuchten sein Angesicht auf dir und sei dir gnädig. Wenn man, wie mir das nun widerfahren ist, im letzten Jahr plötzlich Opa wird, dann entdeckt man sozusagen die wechselseitige Beziehung mit den kleinen Kindern, die können auch nicht richtig reden, was es ausmacht, wenn man Kinder anlacht. Und was es ausmacht, wenn ein Kind mich anlächelt. Unser Jüngster, der Henning, das ist so einer, der knötert immer dann rum, wenn er hört, alle Leute sind im Raum, aber keiner guckt ihn an. In dem Moment, wo man über das Kinderbett geht, wo er liegt, und man schaut ihn an und lächelt ihn an, strahlt es aus dem Kinderbett nur so zurück. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Das bedeutet, der Herr schaue dich an mit einem frohen, mit einem offenen, mit einem ermutigenden, mit einem lachenden Gesicht. Und wenn er das tut, wird es uns verändern. Die Frage ist, ob wir uns vorstellen, dass Gott mich so anguckt. Du sollst, so der Auftrag an Aaron, mein Volk segnen, ihm Gutes sagen. Und das ist diese gute Botschaft, dass Gott sein Angesicht über mir leuchten lässt. Das ist eine Zusage. Es ist Sonne, es ist Leben, es ist positiv aufgeladen. Wenn Gott sein Angesicht über mir leuchten lässt, dann strahlt von ihm her zu mir Ermutigung aus. Wir alle wissen das, wenn wir Kinder angucken oder wenn wir auch andere angucken, ein Lächeln verändert. Wir haben das nur noch nicht leider wirklich gelernt, ja, dass man zum Lächeln weniger Muskeln im Gesicht braucht, als zum nörgelig gucken. Also der typisch deutsche Blick, der immer so kritisch ist, wir leiden auf hohem Niveau, braucht mehr Gesichtsmuskeln, als würden wir offen, entspannt und fröhlich schauen. Interessant ist zum Beispiel ja auch, dass in Kulturen, wo Leute wenig haben, das Lachen am häufigsten zu Hause ist. Interessant, oder? Gott schaut uns an mit einem leuchtenden Gesicht. Und wenn Gott sein Angesicht von uns abwendet, dann bedeutet das, wenn wir im Alten Testament nachlesen, das ist Gericht. Herr, wende dein Angesicht nicht von mir. Oder der Psalmist betet, Herr, schau nicht an die Menge meiner Sünde. Schau nicht an, was mich schmutzig macht. Das Interessante ist in unserer Zusammenstellung in diesem Vers, ich weiß nicht, ob es euch aufgegangen ist, da heißt es, dass der Herr uns sozusagen mit einem leuchtenden Angesicht anschaut. Der Herr erhebe sein Angesicht, lasse leuchten sein Angesicht über dir. Er will lachen, er will mich anstrahlen. Und in diesem Kontext kommt diese kleine Formulierung hinten dran, und sei dir gnädig. Warum? Weil wir es nötig haben. Wozu? Damit wir Vergebung bekommen. Wir haben es nötig, im Licht, im Angesicht Gottes, wenn wir uns anschauen, dann sehen wir zuallererst, was an uns vor Gott nicht bestehen kann. Also man könnte es so sagen, mit Humor, ja. Solange es dunkel ist, ist jedes Zimmer aufgeräumt. Machst du Licht, sieht man die Katastrophe. Schmerzhafte Erfahrung von Eltern im Dunkeln, barfuß zum Beispiel, wenn am Vorabend mit Lego gespielt wurde. Da kann schon mal die Nachtruhe durch einen markigen Schrei zerrissen werden. Im Dunkel ist alles aufgeräumt. Aber wenn wir ins Licht Gottes treten, dann ist sozusagen das, was uns trennt von Gott, das, was Schuld ist, das, was Sünde ist, wird sichtbar. Und im Neuen Testament lesen wir, dass der Heilige Geist kommt, um uns zu überführen und auch die Welt zu überführen von dem, was Sünde ist. Das heißt, da, wo Wahrheit ins Leben kommt, wo der Geist der Wahrheit auf uns trifft, wo das Licht Gottes auf uns trifft, wo Gott uns mit seinen unbestechlichen Augen anschaut, wird er sehen, was uns von ihm trennt. Und normalerweise wäre es so, dass man sagt, dann wird er sich abwenden. Nein, Gott, so sagt er hier seinen Priestern, dem Aaron und seinen Söhnen, sage ihnen, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Wir könnten auch vielleicht formulieren, damit er dir gnädig sein kann, denn das ist sein Herzensanliegen. Er will vergeben, er will reinigen. Er will sozusagen unsere Seele entlasten von all dem, was Not und Last ist. Er will uns Kraft geben. Er will uns seine Nähe schenken. Ich habe so gedacht, wenn wir auch für die Namen beten von den Menschen, die uns letzte Woche Ado Grewe ans Herz gelegt hat, dann habe ich mich gefragt, ja, wenn man doch die Not und die Gefangenschaft nicht ändern kann, was sollen wir von Gott Gutes beten? Wir sind da so festgelegt, nur auf die Facette, also richtig gut gebetet ist, wenn derjenige sofort freikommt. Aber es gibt eine Sicht von den Dingen, die Paulus schreibt im 2. Korintherbrief. Da heißt es, deshalb sind wir nicht verzagt. Im Gegenteil. Ich lese euch erstmal den Vorspann, nur dass wir den ganzen Gedanken haben. Wir haben diesen Schatz der Herrlichkeit, diesen Schatz des neuen Lebens von Gott in irdenen, wir würden vielleicht heute sagen, in unangemessenen Gefäßen. Normalerweise sagt man ja eine kostbare Verpackung für ein kostbares Geschenk. Spätestens, wenn man seiner Frau Parfüm schenkt, was teuer ist, kriegt man auch eine Verpackung, wo man denkt, nee, aber hoffentlich ist sie mit Einpacken bald fertig. Ja, da wird nochmal eine Schleife und nochmal ein Papier und nochmal gezuppelt und dann, ja, kostbare, aufwendige Verpackung für was richtig Schönes. Paulus sagt, wir haben den Schatz der Herrlichkeit Gottes in unseren, in irdenen, in tönernen, im alltagstauglicher, ja, oder im alltäglichen Ton. In ganz normalen Tongefäßen. Nicht Keramik, nicht goldene Schatulle, nicht holzbeschlagen, nicht mit Intarsien und Einlegearbeiten versehene Verpackung, sondern ganz normal halt Ton. So. Vielleicht sogar noch unangemalt, je nachdem, ob man sich schminkt. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Jetzt kommt es, damit der Überschwang an Kraft Gott zuzumessen ist und von uns nicht hergeleitet werden kann. In allem, das ist Standard für die Apostelexistenz offensichtlich. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Im Zweifel, aber nicht in Verzweiflung. Verfolgt, aber nicht verlassen. Zu Boden geworfen, aber nicht umgebracht. Alle Zeit tragen wir das Sterben Jesu an unserem Leibe umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Es gibt also eine Sicht, dass die Herrlichkeit Gottes, dass das Leben, das Schöne, das Helle von Gott in meiner irdischen, gebrochenen Existenz aufleuchtet. Es heißt nicht, die äußeren Umstände müssen verändert werden, wenn Gott segnet, sondern dass sozusagen inmitten meines Leides, inmitten meiner Bedrängnis Gott handelt. So einmal, indem es, sage ich mal, wenn wir es kritisch lesen, könnten wir sagen, schlimmer geht immer, aber das verhindert Gott. Wir sind in Zweifel, das ist schon manchmal bedrängend, aber darin eben nicht erdrückt und auch nicht in Verzweiflung. Und dann schreibt Paulus etwas weiter, 2. Korinther 4, 16, deshalb sind wir nicht verzagt. Im Gegenteil, wenn auch unser äußerer, also der menschliche Leib, aufgerieben wird, so erneuert sich doch unser innerer Leib von Tag zu Tag. Denn unsere augenblickliche geringfügige Trübsal erwirkt uns eine von Fülle zu Fülle anwachsende, alles überwiegende, ewige Herrlichkeit. Es gibt also eine Möglichkeit des Segens von Gott, dass inmitten äußerer, widriger Umstände Gott seine Kraft, sein Licht, seine Zuwendung, seine Stärke, seine Ermutigung uns innerlich zuwachsen lässt, dass wir geradezu eine extreme Spannung in unserem Leben haben könnten, äußerlich in einem Desaster. Ich habe jetzt im Sommer ein Buch gelesen, Gott braucht dich nicht, eine Bekehrungsgeschichte, ein faszinierendes Buch, hat mich sehr berührt. Und zwar, ein junger Mann im Alter von 24 Jahren bekommt die Diagnose, nachdem er schon einmal mit Krebs behandelt worden war, dass er ein malignes Melanom hat. Das, die Ärzte haben ihm gesagt, noch 3 Monate. 24, 25 Jahre. Und das Faszinierende ist, in dieser Geschichte wird dieser Mann von der Herrlichkeit Gottes so berührt, nicht, dass er gesund wird, sondern dass er alle sprachlosen Besucher, die an sein Bett treten, tröstet und das Lebenslicht und Glauben vermittelt. Herrlichkeit von Gott durch den gebrochenen, tönernen, irdischen, zerbrechlichen Leib hindurch scheint die Herrlichkeit Gottes zum anderen hin. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott vergibt, reinigt, stärkt. Seine Gegenwart ist Ermutigung, obwohl sich scheinbar die Situation nicht ändert, aber er in mir bewirkt eine veränderte Haltung. Er in mir schenkt mir Hoffnung. Er in mir lässt sozusagen von innen heraus meine Augen leuchten. Er in mir lässt mich getröstet sein. Er in mir schenkt mir Kraft, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Er in mir stärkt meinen Glauben, dass ich ihn nicht verliere. Jesus hat dem Petrus gesagt, ich habe darum gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Den anderen auch. Ich habe für euch gebetet, dass euer Glaube nicht stirbt. Es gäbe Grund, aber Gott betet, Christus selbst betet darum, dass Stärke uns zuteil wird. Ich finde es eine starke Botschaft, dass Gott in dieser Weise sozusagen seine Herrlichkeit, sein leuchtendes Angesicht über uns nicht nur leuchten lässt, sondern in uns hinein strahlen lässt und uns verändert. Und ein drittes, der dritte Vers: Der Herr erhebe sein Angesicht hin zu dir und schaffe dir Shalom. Gott macht sich auf. Jetzt muss ich das vorsichtig übersetzen, damit unsere iranischen Geschwister die Doppeldeutigkeit mitkriegen. Gott macht sich auf bedeutet, da steht jemand auf und geht auf jemanden zu. Sich aufmachen bedeutet, seine Jacke anziehen, seine Sachen nehmen und losgehen. Ja, also ihr habt euch heute Morgen aufgemacht zum Gottesdienst. Der Wecker klingelt, ihr habt Tee gekocht, ihr habt ein bisschen was gegessen, habt euch schön gemacht. Jeder von uns übrigens und nachher gibt's Ärger. Also jeder von uns und wir haben uns aufgemacht. Wir sind losgegangen. Und dann gibt es noch eine andere Bedeutung, wenn wir davon reden, von aufmachen. Gott macht sich auf bedeutet, er outet sich. Wir kennen das so mittlerweile auch aus vielen Zusammenhängen. Gott lässt sich sozusagen in sein Herz schauen. Gott zeigt etwas, was man normalerweise so nicht sieht. Wenn sich jemand aufmacht, wenn sich jemand outet, ist Englisch alles modern, wenn sich jemand outet, dann gibt er ein Geheimnis preis. Gott macht sich auf. Gott macht sich auf und zeigt mir sozusagen sein Angesicht. Der Herr erhebe sein Angesicht hin zu dir. Gott kommt mir entgegen und zeigt mir seine Vorderfront. Es gibt im Deutschen noch eine andere Seite, nämlich dem anderen, die, ihr kennt's, die kalte Schulter zeigen. Das Angesicht abwenden. Gott ist nicht so. Gott hat sich entschieden, in umgekehrter Weise zu handeln. Gott macht sich auf und outet sich und zeigt mir sein Herz. Seine Barmherzigkeit und seine Warmherzigkeit. Gibt es ja so Wortspiele im Deutschen, die manchmal so Sachen gut auf den Punkt bringen. Da hat jemand ganz warme Gefühle für den anderen. Da denkt man, oh, ist es was Ernstes? Da hat jemand sozusagen Zuneigung. Ist noch nicht verlobt, noch nicht verheiratet, noch nicht verliebt, aber da ist Zuneigung. Da sind Menschen, die gerne miteinander zusammen sind. Das ist Zuneigung. Gott hat Zuneigung zu uns. Er liebt uns. Gott ist in seine Schöpfung, in den Mensch verliebt. Er kann und will sie nicht im Untergang preisgeben. Da ist sein Herzblut drin. Können wir uns so vorstellen, von Gott als Gegenüber angeschaut zu werden? Können wir das denken, dass ich in den Augen Gottes gesucht bin, weil er mich liebt? Können wir uns vorstellen, dass Gottes Herz sozusagen danach brennt, mich zu sehen, mich in seine Arme zu nehmen? Gott macht sich auf, Lukas 15, beim verlorenen Sohn. Er hat auf dem Söller gestanden, auf dem Dach und hat geschaut, ob der Sohn wiederkommt. Nicht jeden Tag vielleicht, aber er hat immer wieder geschaut, kommt er. Und dann sieht er seinen Sohn. Und er rennt ihm entgegen. Gott macht sich auf. Gott zeigt nicht die kalte Schulter, sondern Gott zeigt sozusagen sein warmes Herz der Liebe und Barmherzigkeit. Und er schaffe dir Heil, Shalom. Es gibt ein Lied, das ich sehr mag. Und ich lese euch die letzte Refrainzeile vor, weil ich das für eine wunderbare Beschreibung empfinde von dieser Zustand ist gemeint. Gott, wenn Gott Shalom will, dann will er das Wohlbefinden, das fast paradiesische Gefühl, dass der Mensch bedürfnislos glücklich ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Bedürfnislos glücklich. Es ist ungefähr jener Zustand in dem schönsten, wann immer auch Urlaub gewesen, wo ihr den Eindruck hattet, yeah. Adel Tawil sagt es, wie? So soll es sein, so soll es bleiben. So habe ich es mir gewünscht. So soll es sein, so kann es bleiben. So habe ich es mir gewünscht. Alles passt perfekt zusammen, weil endlich alles stimmt. So soll es sein, so kann es bleiben. Genau so ist es gut. Alles passt perfekt zusammen, weil endlich alles in mir ruht. Ich bin zur Ruhe gekommen. Ich finde das faszinierend. Diese Formulierung, diesen Zustand. Es gibt so Momente, ich erinnere so ein paar, wo man irgendwo sitzt, aufs Meer rausguckt, die Dünung des Meeres, die Sonne, stressfrei die eigene Frau im Arm. Und dann denkt man, yeah, baby. So kann es bleiben. So können wir alt werden. Aber wir wissen ja, es bleibt ja nicht so. Aber können wir uns vorstellen, ich meine, das ist doch faszinierend, können wir uns vorstellen, dass Gott möchte, dass es in uns dazu kommt, in der Begegnung mit ihm, dass das unser Gefühl ist, dass das unsere Wahrnehmung ist. Ja, Vater, so kann es bleiben. So soll es bleiben. Nimm mich in den Arm. Ja. Yeah. Ist gut. So kann es bleiben. Gott möchte, dass Menschen wahrnehmen beim Segnen am Ende eines Gottesdienstes, wann immer auch. Gott will, dass dieses Verständnis seines Herzens, seiner Intention, seiner inneren Haltung uns gegenüber auf uns gelegt wird, damit wir es lernen, so denkt Gott über dich und über mich. Der Herr segne dich. Und wir haben uns angewöhnt, so, oh, wenn der Segen kommt, aufstehen, Knopf zu. Warum? Dann kann der Segen besser ablaufen. Ja. Ist gleich Schluss. Das war für mich immer als Kind so. Ich komme jetzt zum Segen. Das war für mich einfach nur die fromme Formulierung. Jetzt ist Schluss. Mehr war das nicht. Man stand auf und ich weiß noch, als einmal als Kind war ich, Kinder nehmen das ja meistens sofort immer ernst, ich komme jetzt zum Schluss in der Predigt, ne? Ich komme jetzt zum Schluss und ich, zack, stand ich in der Bank. Bang! War Schluss. Meine Eltern hatten Mühe, mich wieder hinzusetzen. Er hat gesagt, ist Schluss. Ja. Deswegen vermeide ich immer solche Ankündigungen. Sie sollen so meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Wenn die Priester den Namen Gottes auf das Volk legen, dann steckt dahinter das Verständnis, dass man etwas von der Wirklichkeit Gottes auf die Menschen legt. Der Hebräer denkt das Wort Gottes als etwas, was aus sich selbst und in sich selbst wirkt. Der Herr sagte, es werde Licht und es ward Licht. Wort und Tat gehen zusammen. Wenn Gott sagt, ihr sollt mein Volk segnen, dann steckt dahinter, dass Gott sagt, in dem Moment, wo ihr es tut, wird Gutes von meiner Seite in Gang gesetzt zu euch hin. Schaue ich euch an mit Augen der Liebe. Bin ich bereit, euch zu vergeben? Wende ich mich euch zu? Komme ich auf Augenhöhe und schaue euch an und gebe euch Ansehen? Ihr sollt wissen, dass ich euch mag und dass ich euch lieb habe. Und Gott kommt auf Augenhöhe zu uns in Christus Jesus. Er wird Mensch. Wir feiern heute die Menschwerdung Jesu und sein Sterben am Kreuz für uns. Er kam, die Menschen zu erlösen. Das ist die Botschaft des Abendmahls. Wenn er das Volk segnet, so legt meinen Namen auf mein Volk und ich werde sie segnen. Ich werde ihnen Gutes tun. Ich werde sie berühren mit meinem Trost, mit meiner Nähe, mit meiner Zuversicht, werde ihnen meine Kraft und meine Stärke geben. Ihr sollt wissen, dass ich euch zugewandt bin, dass ich euch anschaue. Und dass ich für euch Gutes im Sinn habe. Vielleicht gehen wir ja manchmal auch ein wenig ungesegnet deshalb heim, weil wir uns zu wenig trauen, unsererseits den Blickkontakt mit Gott zu suchen. Wenn wir nicht ihm in die Augen schauen, können wir die Güte, die Liebe, die Zuversicht, das Schöne, das Lachen Gottes nicht sehen und nicht erleben. Im Psalm, glaub 30 heißt es, siehe, ich will dich mit meinen Augen leiten. Es klappt nur, wenn ich Gott angucke. Und die nachhaltigste Erziehungsmethode ist, dass man Kinder nicht anschreit, sondern sich hinkniet, sie kurz, liebevoll nur am Weglaufen hindert und sagt, schau mir in die Augen. Und dann dem Kind sagt, du sollst deine Schwester nicht beißen. Ja, Liebe hat viele Wege. Und was man liebt, da beißt man rein. Schmeckt ja auch. Du sollst nicht die Tür immer so zumachen. Du sollst sie so zumachen. Sonst hast du mal die Finger drin. Einmal muss wahrscheinlich, sonst merken sie es nicht, aber auf Augenhöhe. Gott kommt uns auf Augenhöhe entgegen und ermutigt uns, seinen Blick sozusagen, einen Blick zu wagen in seine Augen, um zu entdecken, er schaut mich liebevoll an. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich unwürdig bin, aber Gott schaut mich liebevoll an. Schau mir in die Augen. Um dann zu sehen, dass er mich anstrahlt, anlacht, dass er mir Mut macht und dass er mir sagt, hey, ich will dich segnen. Ich will dir Gutes tun. Ich will dir Kraft geben. Ich will dir Trost geben. Ich will dir das geben, was du brauchst, damit du in der Situation, in der du bist, nicht nur aushältst, sondern weitergehen kannst. Dass du ermutigt wirst, dass du getröstet wirst, dass du in der Situation, die schwer ist, ein Stück Shalom erlebst. Ein wenig von dem, wie schön es ist, dass du spürst, ich bin bei dir und an deiner Seite. Bleib nicht stehen. Schau mir in die Augen, denn ich will dich segnen und ich will dir Gutes tun. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht hin zu dir und schaffe dir Heil. Shalom. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, auf mein Volk, und ich werde sie segnen, spricht der Herr. Amen.